Damon Hatter siegt trotz Jetlag. Chris Dobie beendet den Wahnsinnslauf vom Mann der Stunde, Cameron Menzies. Und Glückwunsch an Simon Whitlock, dem reichen nämlich 0 Siege und 2 Leckgewinne, um sich für die World Series Finals zu qualifizieren. Der ganz normale Proto-Wahnsinn jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Der Podcast eures Vertrauens ist zurück. Hier ist Checkout 100% Darts. Gibt es auf die Ohren im Sport1 Darts Podcast. Mein Name ist Micha Wattenberg und an meiner Seite begrüße ich meinen wunderbaren Podcastpartner auch heute top aktuell am Freitagabend. Hallo Kevin, hier ist Kevin Schulte.
Hallo Micha und an alle, die zuhören, geht natürlich auch ein recht herzliches Hallo raus. Ich muss sagen, noch habe ich gute Laune, das ist nämlich der Fall, weil Borussia Mönchengladbach erst in wenigen Stunden von Bayer Leverkusen zum Auftakt der Fußball-Bundesliga rasiert wird. Deshalb ein wunderbarer Zeitpunkt, um jetzt heute diese Aufnahme zu starten. Wir sind ja ein bisschen später dran als in der üblichen Podcast-Aufnahmewoche, das hat aber einen Grund.
Ja, definitiv, denn wir wollen ja hier bei Checkout so aktuell wie möglich sein und haben eben in dieser Woche die Pro Tour abgewartet. Wir hatten 2 Players Championship Turniere, wir hatten 2 Qualifier am heutigen Freitag und nehmen jetzt eben hier am Freitagabend auf. Diese Folge kommt dann noch Freitagabend raus auf Patreon oder ansonsten Samstag für alle regulär. Und Patreon ist ein gutes Stichwort, denn die Folge Nummer 2 gibt es ja, genauso wie die Folge Nummer 1, immer schon ein bisschen eher auf Patreon und die werden dort veröffentlicht für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer. Und da bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die uns dort unterstützen, die hier unsere Podcast-Arbeit ermöglichen. Und ich würde sagen, damit können wir reingehen in die heutige Folge.
Ganz genau, noch kurz die Info natürlich, der Link zu Patreon ist in der Folgenbeschreibung wie immer platziert, auch die Links zu Discord und zu dem Sport1 Darts Newsletter, da bekommt ihr auch immer ein paar Texte, die ihr dann natürlich lesen solltet und vor allen Dingen bekommt ihr da auch immer den Direktlink zum Checkout natürlich auf Sport1 auch zu hören. Und wir sprechen jetzt heute über die Pro Tour Woche von Milton Keynes. Es war eine kurze Woche mit 2 Turnieren. Wir hatten dann aber noch am heutigen Freitag einen Qualifier für das ET-Event in Prag, für das letzte European Tour-Event des Jahres und natürlich daran anschließend der World Series of Darts Finals Qualifier, wo nochmal 8 Plätze ausgespielt wurden und wo wir jetzt auch zumindest dann einen Deutschen in Amsterdam begrüßen dürfen. Aber wie immer, wir gehen chronologisch durch und sprechen zunächst über Players Championship Event Nummer 18 von 30. Daran merkt man, es wird immer interessanter auch mit dem Blick auf das WM-Race und wir hatten jetzt hier mit Damon Hatter einen Sieger, der zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Players Championship Turnier gewinnen kann. Nach Luke Littler erst der zweite, der mehr als einen dieser Titel eingeheimst hat. Und vor allen Dingen haben wir einen Sieger, der noch ordentlich Jetlag haben dürfte. Das hast du ja auch im Cold Opener gesagt. Und deswegen dieser Titel für Damon Hatter sicherlich sehr hoch einzuschätzen.
Ja, keine Selbstverständlichkeit. Du hast es gesagt, der zweite Spieler, der mehr als ein Players Championship in diesem Jahr gewinnen konnte, das bei 18 Turnieren, das ist schon ja wirklich eine Ansage. Also wenn man sich überlegt, es sind nur Damon Hatter und Luke Littler, die das erreichen konnten, das ist für Damon Hatter definitiv nicht verkehrt. Ist ja jemand, der auf der Pro Tour wirklich sehr, sehr stark unterwegs ist und wir dürfen nicht vergessen, bei diesen 18 Titeln mit dann 16 verschiedenen Siegern müssten es sein, ist auch zum Beispiel noch ein Michael van Gerwen nicht drunter. Für Damon Hatter war es der 8. Pro-Tour-Titel seiner Karriere. Das war definitiv nicht verkehrt und verkehrt war auch nicht sein Turnier-Average, weil er setzt sich hier an diesem Tag durch, hat über den ganzen Tag einen dreistelligen Average, steht hier bei 100,77 Punkten. Also wirklich auch mit richtig guten Leistungen, die er gezeigt hat. Vor allem sehr konstant.
Er hatte erstmal einen harten Test zu überstehen. In Runde Nummer 1 ging es gegen Roby John Rodriguez, der wirklich eine deutlich aufsteigende Form gezeigt hat, auch wenn jetzt die Ergebnisse nicht so richtig da waren. Aber Damon Hatter musste gegen Roby John in den Decider und gewann diese Partie am Ende mit einem 100er Average. Also das genau auch der Turnier-Average, der dann nach 7 Partien auch noch da stand. Und Roby John, das ist keine Selbstverständlichkeit, verliert diese Partie mit 104. Also spricht natürlich dann auch für Damon Hatter, der diesen harten Test direkt überstehen konnte. Und danach wurde es erstmal sehr entspannt. Denn Keegan Brown, Nils Sonnefeld, Callum Goffin und Danny Noppert, das sind die Gegner von Runde 2 bis einschließlich Viertelfinale, konnten alle maximal 2 Lecks gewinnen. Also Damon Hatter da wirklich durchrasiert und dann stand er in einem Halbfinale gegen Cameron Menzies. Und das wurde natürlich dann der erste Banger auf dem Weg dann auch zum Titel.
Ja, er spielt gegen den Mann des Wochenendes, kann sich am Ende mit 7-6 durchsetzen. Das war eine richtige Wahnsinnspartie. Also Damon hätte auch hier wieder dreistellig im Average. Cameron Menzies sogar bei 106 Punkten. Menzies, der hat erst noch 6-5 geführt, hat bis dahin wirklich teils sehr spektakulär gespielt. Und dann kann Damon Hatter checken in 12 und 11 Darts am Ende zum Match. Also da wirklich dann nochmal den Turbo zünden im richtigen Moment und hat sich dann auch verdient in diesem Halbfinale durchgesetzt. Aber wir haben es schon jetzt ein paar Mal gesagt, der Mann der Stunde kommt aus Schottland, ist, wenn ich es richtig gelesen habe, aktuell formtechnisch die Nummer 1 des FDI-Rankings aus Schottland, also von den schottischen Spielern. Das muss man sich auch mal überlegen bei der Spielstärke von Gary Anderson. Und ich sag mal, da laufen ja noch ein paar andere gute Spieler rum. Also von daher, Cameron Menzies, das zeigt, mit was der Mann aktuell unterwegs ist.
Und auch deshalb muss man hier sagen, umso höher einzuschätzen, dass Damon Hatter diese Partie hat gewinnen können. Also die zweite Partie an diesem Tag, wo er mit einem Average von 4 oder mehr Punkten weniger dann trotzdem noch durchkommt. Und im Finale hat er sich dann den verdienten Titel geholt gegen Ryan Searle mit 8-3. Und da spielt er eine 106 sogar.
Lass mich ganz kurz einhaken, finde ich sehr schön ausgedrückt, mit 4 oder mehr Punkten weniger.
Ja, stimmt, ja, du hast recht, aber ihr wisst alle, was gemeint ist. Also Roby John 104-100 gegen Hatter und Menzies 106-100 gegen Hatter. Damon Hatter wiederum kann dann das zeigen, was Menzies gegen ihn gezeigt hat mit der 106 im Finale gegen Ryan Searle. Das war eine klare Sache. Schnell 3-0 Führung für Damon Hatter. Searle gleicht dann aus. Danach gehen 5 Legs in Folge an den Australier und dementsprechend, ja, ist es dann am Ende der Triumph. Und das natürlich aber schon, muss man sagen, so insgesamt ein Protofinale, wie es im Buche steht. Also seit Jahren ist das so ein Protofinale, was es gefühlt jedes Jahr mindestens einmal gibt, oder? Ryan Searle ist ein absolutes Proto-Monster und Damon Hatter sowieso.
Ja, Ryan Searle, ein absolutes Pro-Tour-Monster. Das lässt sich auch dadurch unterstreichen, dass er seit August 2021 in 13 Players-Championship-Finals stand. Aber da kommen wir auch zur Kehrseite der Medaille bei einem Ryan Searle. Er konnte nur 4 dieser 13 Finals gewinnen. Und für die Klasse, die er konstant auf dem Floor zeigt, ist dann einfach eine Siegesbilanz in den Finals von 4-9 deutlich zu wenig. Also er verliert mehr als das Doppelte der Partien, die er in einem Finale gewinnt bei den Players Championship Turnieren. Also das ist definitiv keine gute Bilanz für den Mann.
Und ihm ist dann im Vergleich zu Damon Hatter leider ein bisschen der Tank ausgegangen. Also er spielt im Finale immer noch eine 97, aber Hatter mit der 106 dann eben nochmal was draufgepackt und das hat dann den Unterschied ausgemacht. Ansonsten Searle unfassbar konstant unterwegs gewesen über den gesamten Tag, spielt dreimal 106 Punkte im Schnitt und eben nichts schlechter als die 97 im Endspiel. Aber wir müssen nochmal den Rückgriff wagen, natürlich auch hier Cameron Menzies toppt das nochmal, denn der spielt nichts unter 98. Ansonsten 102, 107, 106, 100, 106. Natürlich versuchen wir auch immer jetzt die Averages nicht zu sehr nach vorne zu stellen und sagen auch immer, es kommt auch auf andere Dinge an, aber wenn wir jetzt gleich über den Folgetag sprechen, über den Donnerstag, dann fällt ja noch mehr auf, so in dieser ganzen Vehemenz, in dieser ganzen Geballtheit an Wahnsinnsspielen ist das schon famos, was Cameron Menzies aktuell zeigt.
Famos war aber eigentlich auch, so muss man es konstatieren, der Halbfinaleinzug von Steve Beaton. Der hat konstant die ganze Zeit Mitte 90 gespielt und da sieht man eben auch daran, dass wenn man den Turnierbaum richtig nutzt und das richtige Timing hat, dann muss man nicht zwangsläufig die ganze Zeit 106 spielen. Natürlich kannst du da auch dann in den Gegner laufen, wo es relativ schnell vorbei ist, aber er hat sie eben bis ins Halbfinale geschafft. Im Viertelfinale siegte er dann über Michael van Gerwen, der sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch ein bisschen was ausgerechnet haben werden wird. Michael van Gerwen, der war jetzt erstmals nach seiner OP-bedingten Pause dabei, also hat hier sein Comeback gegeben von den Premier League-Spielern, die natürlich auch alle bei der World Series mit dabei waren, nur, also ausgenommen von Van Gerwen, waren aber nur Van Gerwen und Wright mit dabei. Also die anderen da wohl dann noch ein bisschen den Jetlag auskuriert. Also was ich da auch von Gavin Price, glaube ich, auf Instagram gesehen habe, ne, der hat, glaube ich, auch geschrieben, er muss noch den Jetlag auskurieren, hat ihn hart getroffen, was auch immer.
Ja, bei Price war es anders als bei den anderen Premier League-Spielern, die jetzt eben abgesagt haben, eine kurzfristige Entscheidung. Also die anderen hatten das auch nie auf dem Zettel überhaupt in Milton Keynes spielen zu wollen. Das war bei Price anders. Haben wir jetzt auch nicht das erste Mal gesehen, dass er sich dann auch sehr kurzfristig entscheidet. Aber wie auch immer ist seine Entscheidung auf jeden Fall, finde ich, das schon sehr eklatant in der Vehemenz, wie die Spieler auch absagen. Das ist jetzt nochmal, das unterstreicht nochmal auch, wie viel Geld in diesem Sport für die Topspieler wirklich mittlerweile in Play ist und wie unwichtig dann auch diese Turniere werden. Jetzt gibt es natürlich einen Sonderfall mit Rob Cross, der aktuell wirklich einige tausend Pfund Rückstand hat, um sich überhaupt zu qualifizieren für die Players Championship Finals. Also der gambelt so ein bisschen. Deswegen, das hat natürlich dann auch die Kehrseite. Man muss zumindest ein bisschen performen und braucht zumindest mal ein oder zwei Runs, um sich dann auch für alle Majors qualifizieren zu können. Deswegen, das werden wir gleich auch nochmal in den ganzen Major Races kurz anreißen. Aber finde ich insofern auch spannend, weil man sollte ja gerade dann denken, ist es natürlich für die große Masse an anderen Spielern die Chance immer größer, dann auch mal so einen tiefen Run zu haben. Und das wäre jetzt auch die Überleitung, um die deutsche Brille jetzt mal aufzusetzen bei diesem Turnier. Denn erneut sprechen wir über ein komplett verkorkstes Event aus deutscher Sicht.
Ja, ich habe mir gerade schon gedacht, wie du jetzt die Überleitung schaffen wolltest von tiefen Run haben zu den deutschen Spielern.
Aber du weißt, was ich meine, oder? Gerade dann, wenn man jetzt das noch anspricht und hinzufügt, ne, dass das nicht das erste Mal ist, dass etliche Spieler aus der Premier League diese Pro-Tours nicht spielen, da macht es natürlich die Ergebnisse in der Gesamtheit noch schlechter.
Ja, da hast du leider recht, da kann ich leider nicht... kann ich leider nicht widersprechen, aber lass uns mal, einen genaueren Blick auf die deutschen Spieler werfen, bevor wir dann auch nochmal so ein kleines Fazit vielleicht dazu ziehen. Außer Paul Krone waren alle Spieler quasi am Start. Als Nachrücker hatten wir sogar noch Kai Gotthardt, Franz Rötsch und René Eidams mit dabei, also 11 Deutsche insgesamt am Start. Und um es kurz und schmerzlos zu machen, wieder kein Deutscher im Achtelfinale. Die beiden besten Ergebnisse kommen noch von Martin Schindler und Gabriel Clemens. Jedes Mal Runde 3, aber ja, irgendwie denkt man sich, warum denn nicht mal auch so einen Run schieben?
Ja, Martin Schindler geht raus gegen James Wade, das war Wading in Reinkultur. Er gewinnt mit einem 90er Average gegen die 95 von Schindler mit 6-4 in Runde 3. Gabriel Clemens verliert ebenfalls 6-4 gegen Danny Noppert, hat sich da aber auch nicht so viel vorzuwerfen. Clemens spielt 94-94-100 bei seinem ersten Turnier als verheirateter Mann, also alles okay in dem Fall, ne? Aber es gibt natürlich zu wenige Ausreißer dann über diese dritte Runde hinaus und natürlich auch zu viele Ausreißer wiederum nach unten. Aber sprechen wir dann erstmal über den Rest. Florian Hempel, ganz wichtiger Sieg gegen Stefan Belmont, verliert dann gegen Noppert, der wiederum danach eben, wie gesagt, auch Clemens rauswirft. Das war also so ein bisschen das Problem für die Deutschen. Danny Noppert, dass er einen guten Touch hatte gegen die deutschen Vertreter. Daniel Klose gewinnt nach einer gewissen Zeit mal wieder ein Spiel, die erste Runde gegen Darren Beveridge mit fast 100 im Average, 6-3 geschlagen und dann führt er 4-2 gegen Richie Atthaus, bekommt das Match aber nicht zu und verliert 6-4, also das hätte ihm gut getan, da eine weitere Runde. Lobend erwähnen müssen wir die Non-Tour-Card-Holder Kai Gotthardt, gewinnt gegen Keane Barry, verliert gegen Ryan Searle, keine Schande, und René Eidams gewinnt zum ersten Mal ein Spiel auf der Pro-Tour gegen Dirk van Dijvenbode mit 6-5 und hat jetzt hier zum ersten Mal die Nachrückerposition auch genutzt, um sich hier noch ein saftiges Preisgeld einzuheimsen, verliert dann mit 0-6 gegen Sonnefeld, aber trotzdem, das sind Spieler, die haben gar keine Tourkarte, also da kann man jetzt auch nicht viel meckern. Anders sieht es dann natürlich aus bei zum Beispiel Ricardo Pietrzko.
Ja, ich denke, Kai, kannst du da nicht wirklich einen Vorwurf machen. Also kommt hier als Nachrücker hin, spielt in seiner ersten Partie 93, gewinnt diese, läuft dann in den Ryan Searle, der eines seiner 106er-Spiele hat. Also da kannst du keinen Vorwurf machen. René Eidams, 9 Punkte schlechter im Schnitt, gewinnt gegen Dirk van Dijvenbode, hast du angesprochen. Natürlich dann das 0-6 gegen Nils Sonnefeld, aber trotzdem seine Nachrückerposition genutzt. Und Ricardo, ja, einer von 5 Deutschen, der in Runde 1 rausgeht. Das mit 2-6 gegen Christian Perez. Gerade so 80 Punkte im Schnitt spielt. Das ist dann schon... ja, wieder einmal eine Partie, wo man sich, wo die Sorgen auf der Liste nicht unbedingt weniger werden. Also wo dann die Fragezeichen jetzt auch nicht unbedingt ausradiert werden vom Zettel.
Ja, mittlerweile kann man da auch nicht mehr von Inkonstanz sprechen, denn diese Leistungen in den...
Das ist ja konstant.
In den Players Championship Turnieren sind auf dem Niveau wirklich konstant. Und was komplett raussticht, ist natürlich sein Auftritt gegen Humphreys. Der war richtig gut beim Matchplay, ne? Also er musste da auch viel nur scoren, in Anführungsstrichen, ne? War natürlich dann vielleicht auch eine dankbare Nummer und er hatte sich da wahrscheinlich auch gar nichts vorgenommen. Aber er scheint überhaupt nicht mit dieser Rolle klarzukommen, dass er natürlich auch gegen viele Spieler durch seinen Titel, dass er so ein kleines Target zumindest auf dem Rücken hat. Also er ist dann nicht mehr so der ganz Unbekannte wie jetzt, keine Ahnung, Tim Wolters oder so, den keiner kennt. kennt, der da komplett unbekümmert aufspielen kann. Und dementsprechend, ja, es funktioniert wirklich absolut gar nicht. Und das hat auch der weitere Verlauf der Woche gezeigt. Wo wir jetzt bei Tim Wolters sind, muss man auch da ganz anders bewerten. Dafür werbe ich ja immer, ne, dass man diese Spieler anders bewertet, die irgendwie komplett überraschend zur Tourkarte gekommen sind. Tim Wolters verliert gegen Jim Williams mit 4-6 und Pascal Rupprecht, auch eher überraschend dabei, aber schon ein Jahr länger, nach 3-0-Führung mit 5-6 rausgegangen gegen Ryan Meikle.
Also ich stimme dir zu, dass man Spieler, die überraschend zur Tourkarte gekommen sind, auch anders bewerten muss. Aber ich würde zum Beispiel auch wenn es ähnliche Leistungen sind oder ein ähnliches Leistungsniveau oder Spektrum, beispielsweise das erste Jahr von Ricardo anders bewerten als jetzt das dritte Jahr, weil er jetzt einfach schon einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat und so weiter. Und gerade im ersten Jahr, wie jetzt bei Tim Wolters, da musst du dich eben erstmal damit einfinden, dass du dauerhaft gegen die größten Namen spielst, dass ich ganz normal unter der Woche zwei Boards neben dir Peter Wright und James Wade einspielen. Und da musst du eben erstmal drauf klarkommen. Und das kann halt bei dem einen oder anderen Spieler ein Jahr lang dauern. Das war bei Ricardo auch nicht anders, bis er dann quasi dahin gekommen ist, die richtig guten Leistungen ans Brett zu bringen. Aber ja, eben jetzt dieser Rückschritt, das tut schon ein bisschen weh.
Im ersten Tourkartenjahr ist ja übrigens auch noch Lukas Wenig, müssen wir auch noch erwähnen, der verliert 6-1 gegen Callum Goffin, spielt 73, also das war ein komplett verkorkster Tag, hat es dann aber bisschen besser gemacht dann im weiteren Verlauf der Woche. Also da lief es dann ganz anders aus seiner Sicht. Franz Rötsch, vielleicht auch da noch eine Erwähnung wert als weiterer Nachrücker, verliert gegen James Wade in der ersten Runde. Und das Spiel lief ja sogar im Stream, wenn ich mich richtig erinnere.
Im Stream, ja. Genau. Hat sich Franz eigentlich gut verkauft. James Wade hatte dann immer wieder ein gutes Timing, aber nee, das war keine verkehrte Partie von Franz. Spielt ja auch 94 Punkte im Schnitt, also das war in Ordnung, würde ich sagen.
Dann hole ich jetzt nochmal die österreichische und schweizerische Brille auf. Menzo Suljovic, der hat gegen Simon Whitlock gewonnen, also so ein kleines Vintage-Duell, geht dann gegen Martin Schindler raus. Ich glaube, Suljovic gegen Whitlock müsste das erste Spiel gewesen sein, was ich jemals kommentiert habe beim Grand Slam vor 2 oder 3 Jahren in der Gruppenphase. Das weiß ich noch, mit Robbie Marjanovic. Roby John verliert in Runde 1 im Decider gegen Hatter, hatten wir erwähnt. Und dann natürlich noch die Props an Ross Smith. Mit seinem zweiten 9-Darter in dieser Saison hat er für ein weiteres Highlight gesorgt, aber hatte jetzt keinen tiefen Run dabei. Und die Schweizer Brille hatte ich angekündigt, muss ich aber eigentlich gar nicht aufsetzen, denn wir sprachen bereits kurz über Stefan Belmont. Der ist ja rausgegangen gegen wen war das denn? Gegen Florian Hempel, genau.
Gut, dann würde ich sagen, Haken hinter Players Championship Event Nummer 18. Wir kommen zu Event Nummer 19. Da war es Chris Doby, der sich den Titel holen konnte mit 8-6 im Finale gegen, wir müssen wieder über ihn sprechen, den Informspieler dieser Wochen, Cameron Menzies. Chris Doby mit einem Turnierschnitt von 97 Punkten. Für ihn ist es auch der Titel Nummer 2 in diesem Jahr. Insgesamt der 4. Prototitel seiner Karriere.
Und das war ein bisschen anderer Weg zum Titel. Also er hatte auch Partien dabei, die jetzt nicht so gut waren. Vor allen Dingen in Runde 1, da ist er übers Timing gekommen gegen Nils Sonnefeld. 6 Punkte schlechter im Average als sein niederländischer Gegner, gewinnt aber mit 6-4. Danach Roby John Rodriguez und Roby, irgendwie auch lustig, geht an beiden Tagen gegen den Turniersieger raus, fällt mir erst jetzt auf. Luke Woodhouse ist dann das nächste Opfer von Doby gewesen. James Wade verliert einen Decider gegen Doby im Achtelfinale. Menzo Suljovic, der nächste Österreicher, hat es ins Viertelfinale geschafft, dann aber chancenlos gegen Doby. Das gilt auch für Daryl Gurney, wobei über die Partie möchte ich nochmal ganz kurz sprechen, bevor wir zum epischen Finale kommen. Gurney führt mit 3-2, hätte aber 5-0 führen müssen, denn Doby checkt in dieser ersten Phase des Spiels seine beiden Leckgewinne in 19 und 20 Darts. Also auch das fällt einem ja nur auf, wenn man mal ein bisschen tiefer reingeht, aber am Ende steht ein vermeintlich klares 7-3 für Doby, aber eigentlich muss Gurney die Partie sehr früh, sehr klar auf seine Seite ziehen. Also da muss er sich am Ende sehr ärgern, dass er hier nicht ins Finale eingezogen ist, obwohl es am Ende so ein dann doch auf dem Papier klares Ergebnis ist.
Ja, es gibt wenige Spieler, denen ich noch wirklich das Comeback bei einer Partie bis 7, die bis 7 geht, nach 0-5 Rückstand zutrauen würde. Doby wäre definitiv einer dieser Spieler, aber ich glaube trotzdem, dass wenn Gurney 5-0 geführt hätte, dann hätte er die Partie auch gezogen, weil dafür ist ein Gurney dann auch schon zu lange mit dabei, zu abgezockt. Aber ja, so 7-3 hört sich natürlich wirklich sehr, sehr klar an. Und klar war es nicht im Finale dann, denn da hat Chris Doby mit 8-6 gewonnen gegen Cameron Menzies. Beide spielen über 100 Punkte im Schnitt.
Es ist eine frühe 2-0-Führung für Chris Doby, dann dreht aber der Schotter auf, gewinnt 4 Lecks in Folge, dann wiederum gehen 3 Lecks an Doby. Ja, und ab da wird es so richtig spannend, 5-5 Ausgleich. Doby checkt dann in 13 und 12 zum 7-5, verpasst aber den vorzeitigen Matchgewinn und hinten raus zittert er sich regelrecht dann zum 8-6 mit dem letzten Dart ins Ziel. Also Cameron Menzies, ja, der wird auch sicherlich das Gefühl haben, hier ein bisschen was liegen gelassen zu haben. Also an dem einen Tag ein Halbfinale gespielt, jetzt ein Finale und in allen Spielen wirklich gut dabei gewesen. Verliert mit 6-7 gegen Hatter am Vortag, verliert mit 6-8 gegen Doby. Ja, am Ende natürlich saftig viel Preisgeld und eine fast oder eine de facto sichere World Grand Prix Quali, eine erstmalige, aber trotzdem, also da war der Titelgewinn jetzt an einem der beiden Tage absolut drin.
Ja, das stimmt und er hätte es auch verdient gehabt, aber ich glaube, natürlich hätte er gerne diesen Titel gehabt, aber viel wichtiger ist für ihn, dass er weiß, dass er seine Leistung auf diesem Niveau so konstant bringen kann. Also das war jetzt auch nicht nur die letzten 2-3 Tage so, sondern das ist ja schon ein bisschen so, dass sich das anbahnt. Das war wirklich, ja, besonders stark und man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. In den letzten 6 Turnieren hat der Mann 29.500 Pfund eingespielt. Das ist ja auch eine Zahl, die für einen Cameron Menzies, wenn wir uns anschauen, wo er in der Weltrangliste steht, nicht selbstverständlich ist.
Absolut, also Cameron Menzies wirklich wunderbar unterwegs. Ich hoffe, er bekommt es jetzt auch irgendwie über eine längere Zeit konserviert. Da bin ich auch mal gespannt, ob das vielleicht so ein Spieler sein könnte, den wir dann auch mittelfristig in den Top 16 sehen. Also der vielleicht dann irgendwie so einen Run hinlegen kann, wie ein Chris Doby, wie ein Damon Hatter, wie ein Ross Smith, der irgendwie relativ lange dabei ist, aber dann trotzdem auch den Durchbruch jetzt schafft. Also der diese unfassbare Form auch dafür nutzen kann, um wirklich dann auch in der Order of Merit deutlich nach vorne zu kommen.
Ich sag mal, Cameron Menzies hat halt an sich auch das Potenzial, bei größeren Turnieren das Publikum auf seine Seite zu ziehen, weil er halt schon relativ entertaining sein kann. Natürlich, er ist auch manchmal ein bisschen drüber, aber es wäre schon so ein Kandidat. Jetzt für mich natürlich, wenn wir jetzt immer ganz Perspektive schauen, jetzt nicht unbedingt für einen Major-Sieg, aber vielleicht so überraschungsmäßig, wenn das Draw passt und ein, weiß ich nicht, Favorit gegen einen Überraschungsspieler rausgeht, für so ein WM-Viertelfinale oder sowas in die Richtung. Also das könnte dann den Sprung machen für ihn.
Ja, Cameron Menzies, ganz wichtiger Punkt. Er ist unterhaltsam. Er ist viel unterhaltsamer als absolute Spitzenspieler. Also ich kann mir vorstellen, dass er dann wiederum einer der Sorte ist, die ein bisschen weniger erreichen müssen als andere, um dann auch ja irgendwann mal in den Status eines Premier League-Anwärters zu kommen. Ne? Also das muss man hier natürlich mit einbeziehen beim Schotten bei Cameron Menzies. Sprechen wir über einen Franzosen, der geschlagen wurde von Cameron Menzies im Halbfinale und am Ende bleibt trotzdem das beste Ergebnis eines Franzosen jemals bei der PDC. Thibaut Tricol steht im Halbfinale, plötzlich wirklich aus dem Nichts, sehr konstant gespielt, hatte auch das Glück des Tüchtigen im Achtelfinale gegen Gabriel Clemens, 3-5 hinten gelegen, aber der Deutsche bekommt das Match nicht zu und Tricol kann dann sogar noch eine weitere Runde überstehen und jetzt sieht es sehr gut aus mit der WM-Quali. Tolles Ergebnis für ihn.
Ja, das war auch eine Partie im Stream, hatte ich mir angeschaut. Also es war eine Partie, wo Gaga wirklich Schwierigkeiten hatte, reinzukommen, dann wirklich einen aufgespielt hat und da gut in der Partie drinne war, das Ding eigentlich zumachen muss. Aus deutscher Sicht tut es natürlich noch mal ein bisschen mehr weh, muss man sagen. Und man denkt sich dann eigentlich halt, aber da kommen wir gleich zu, wenn das Draw schon so aussieht, warum dann nicht mal hier den nächsten Schritt gehen oder mal wieder so einen Schritt gehen? Für Tricol natürlich ein tolles Ergebnis. Also sowohl das Ergebnis als auch das Preisgeld wird er natürlich super, super gerne mitnehmen.
Zumal aus, also wo du jetzt gerade die deutsche Brille schon mal kurz aufgesetzt hast, das Ding ist ja auch, unsere zwei Top Guns nominell aus der Premier League sind ja auch hier wieder früh rausgegangen. Peter Wright einmal mehr wirklich schlecht unterwegs gewesen in Runde 1, verloren gegen Adam Warner. Michael van Gerven hatte 2 gute Partien mit über 100, verliert dann aber in einem ganz schwachen Spiel gegen Nathan Rafferty in Runde 3. Also auch die beiden nominell großen Namen, 5 Weltmeistertitel in Summe, hatten hier mit dem Ausgang des Turniers nichts zu bestellen. Lustig fand ich auch die besten Niederländer. Also Danny Noppert war der Beste als einziger im Viertelfinale, aber danach kommen dann einfach Martijn Dracht und Jeffrey Sparidans und plötzlich erkannte ich, dass Jeffrey Sparidans sogar Stand jetzt für die WM qualifiziert wäre, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, also irgendwie auch so ein sehr unterschätzter Spieler und Martijn Dracht, ja, da sprechen wir auch über einen, der sehr überraschend zur Tourkarte gekommen ist, aber Ich hatte angekündigt, die Deutschen natürlich jetzt auch wieder groß Thema. Gabriel Clemens nach Runde 3 am Vortag, jetzt Runde 4 gegen Tricol. Es muss eigentlich ein Weiterkommen da stehen. Ja, wie so häufig jetzt in den letzten Monaten, wenig zu meckern, kaum etwas zu meckern, aber irgendwie dann doch, weil das muss doch eigentlich ein Turnier sein, wo es dann nochmal deutlich weitergeht, Mensch. Gerade er braucht auch Kohle, um beim Grand Prix dabei zu sein.
Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig. Es ist auch für uns irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich ist es so, man ist eigentlich immer in so einer unleidigen Position, hier jetzt wieder zu sitzen und wieder einmal dieselbe Leier erzählen zu müssen, davon, dass die Deutschen doch eigentlich ganz okay spielen, dass es aber generell wieder viel zu wenig ist. Wo bleibt der nächste Run? Warum kann da bei Einzelspielern nicht dran angesetzt werden? Warum kann das nicht mal von einem genutzt werden, wenn schon so viele Spieler mit dabei sind? Und ich bin es irgendwie ein bisschen leid, dass wir das gefühlt in jeder Folge nach den Players Championship Turnieren sagen. Also das ist jetzt kein Einzelvorwurf an irgendwen, aber wieder einmal, warum bei so einer Masse, die dabei sind, wenn du es ansprichst, Danny Noppert im Viertelfinale, Martin Dracht und Jeffrey Sparidans im Achtelfinale, wenn ich mir die, was waren es, 11 deutschen Starter an diesen 2 Tagen anschaue, dann haben wir doch aber mindestens 3 dabei, die aktuell das Format von Danny Noppert, Martin Dracht und Jeffrey Sparidans haben.
Also 3 von Noppert und von Dracht und Sparidans, also gerade von Dracht müssen eigentlich fast alle das Format haben, um es mal so zu formulieren, ne? Also deswegen, man kann ja auch sagen, es gab ja diese positiven Anzeigen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass Florian Hempel jetzt nicht aus dem, also der hat ja jetzt aktuell keinen geschenkten WM-Startplatz. Da gab es ja auch diesen einen Run. Ich glaube, es war ein Halbfinale, ne? Aber es ist so häufig der Fall, dass dann wirklich etliche Spitzenspieler nicht dabei sind und dann sieht man wieder so Namen wie Tricol im Halbfinale und da ist dann aber mal kein Lukas Wenig zur Stelle oder vor allen Dingen auch kein Martin Schindler oder Gabriel Clemens. Ja, die brauchen das Geld auch nicht so dringend, aber ich meine, man muss es sich immer noch vor Augen führen, Gabriel Clemens hat noch nie einen Titel geholt und das finde ich schon interessant, um so zu formulieren. Und wenn man immer diese engen Partien oder sehr häufig diese engen Partien verliert oder dann auch gerade mal weit kommt und dann das Turnier offen ist und dann den entscheidenden letzten oder vorletzten Schritt nicht gehen kann, dann wird ja auch irgendwann ein Schuh draus. Also deswegen, das ist halt eine Entwicklung, die ist schade, weil sie in der 1B-Liga so auf Challenge-Tour, Dev-Tour vor allen Dingen auf dem Niveau so unglaublich sensationell ist und man auch sieht bei der Next-Gen, wie viele 80er, 85er Average es von der Hälfte des Feldes da gefühlt gespielt werden. Aber auf der allerobersten Ebene gibt es halt diese Schritte nach vorwärts dieses Jahr so gar nicht, muss man konstatieren. Ganz vereinzelt Lichtblicke, aber darüber hinaus passiert wenig.
Ja, das hast du sehr, 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 sehr gnädig formuliert. Also das ist, keine Ahnung, wie meiner größeren Gruppe im Altenheim. So ab und an gibt es bei Vereinzelten noch so lichte Momente, aber generell ist das eher alles so ein bisschen.
Dann sagen wir doch jetzt mal, diese 2 Pro-Tour-Turniere sind im Prinzip ein Paradebeispiel für die ganze Saison. Clemens und Schindler erreichen so das Nötigste, um es mal so zu formulieren. Sind damit aber in dem Fall noch die Besten und wir haben deutlich zu viele Erstrunden ausscheiden. Also wir haben deutlich zu viele Nullerrunden. Wir hatten Mittwoch hatten wir 5, die in der ersten Runde ausscheiden und jetzt sind es 7. 7. 12 Spieler, die in der ersten Runde ausscheiden. Wir hatten 11 Spieler am Start diese Woche. Das heißt 11 mal 2, 22. 12 von 22 Nullerrunden. Und dieses Niveau muss man deutlich anheben. Also wenn man da mal auf so einen Wert kommt von 6 oder 7, fände ich das, dann könnte man auch wirklich mal sagen, ja, es hat sich positiv was entwickelt, aber gefühlt jeder Proto-Block läuft ja so. Die meisten Spieler scheiden schon in Runde 1 aus und das ist dann natürlich auf Dauer ein Problem. Und
Gift für die Atmosphäre.
Ja, so, genau. Ne? Also ist in der Kapitol so, das ist da auf dem Proto-Circuit so. Ja, das ist einfach schade. Ne? Und wenn wir jetzt mal kurz durchgehen. Lukas Wenig, zweiten Tag mit Runde 3, alles in Ordnung. Willie O'Connor, James Hurrell geschlagen, Martin Lukman hat ihn dann besiegt, alles okay. Schindler verliert gegen James Waiten Decider nach 5-3-Führung. Ja, gut, Am Ende nimmt er das mit, dritte Runde, aber zufrieden wird er nicht damit sein. Florian Hempel, immerhin Beveridge geschlagen, dann gegen Michael van Gerven ausgeschieden. Bei der Losung sage ich gar nichts. Pflicht erfüllt, alles gut. Ricardo Pietrzko allerdings muss sich schon sehr viele Fragen gefallen lassen. Er verliert gegen Christian Perez und verliert am Tag danach gegen Robbie Knops. Also ganz ehrlich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist eine Nullerrunde und du kannst es ja auf nichts schieben. Du kannst es auf nichts schieben. Du hast zweimal eine gute Auslosung und fährst sie nach Hause mit Null. Das geht nicht.
Ja, und wenn wir, also ich sag mal, da kommen wir gleich zu, aber wenn wir jetzt kurz bei Ricardo sind, nehmen wir den dritten Tag auch noch mit rein. Ich meine, World Series of Darts der Finals Qualifier für Amsterdam. Da, ich sag mal, spielt er erste Runde dann seine Auftaktpartie gegen Jeffrey Sparidans. Und wenn wir jetzt mal nur diese Namen anschauen, Christian Perez, dann schauen wir hier auf Robbie Knops und Jeffrey Sparidans. Bei allem Respekt, viel einfacher in Anführungsstrichen kannst du es eigentlich nicht in den ersten Runden bekommen. Wenn wir sehen, das schauen wir gleich noch drauf, aber Flo Hempel erste Runde beim World Series of Darts Qualifier vorhin gegen Josh Rock gespielt hat, zum Beispiel, oder gegen wen die anderen hier rausgehen, oder Lukas Wenig erste Runde Willie O'Connor. Das ist für mich eine andere Kategorie als diese drei Spieler, die ich jetzt genannt habe. Und Ricardo spielt 80, 83 und 77. Da muss er sich, wie du gesagt hast, Fragen gefallen lassen, weil, also, wenn ich es jetzt ganz harsch formulieren möchte, dann ist er von, in der Zeit, habe ich dir vorhin auch schon geschrieben, als wir geschaut haben, sein Triumph in Hildesheim und das WM-Spiel gegen Humphreys und so weiter, er ist von einem gefühlten Top-10-Spieler auf der Pro Tour jetzt gefallen innerhalb von einem halben Jahr zu einem der untersten drei, kann man so formulieren?
Ja, also wenn man sich jetzt nur die letzten Wochen anschaut, dann ist das fast gar nicht zu hart, ne? Also das ist dann letztendlich auch, ja, kann man da jetzt natürlich müßig und lang diskutieren, ob er jetzt zu den Worst 3 oder Worst 20 gehört oder so. Ist aber auch egal. Die Richtung ist auf jeden Fall genauso eklatant, wie du sie beschreibst. Ricardo Pietrzko war einer der heißesten Spieler auf der Tour rund um diesen Titelgewinn, ne? Und ich meine, was der auch danach, unmittelbar danach noch gezeigt hat, zum Beispiel bei der EM in Dortmund, als er Ross Mismar eben so wegfiedelt und dann, klar, in Runde 2 dann verliert, ich glaube, gegen Michael van Gerven, aber trotzdem, er hat ja mitgespielt. Er war immer konkurrenzfähig und er hat vor allen Dingen auch als Favorit, der dann häufig war, gerade infolge dieses Titelgewinns, hat er trotzdem erstmal seinen Mann gestanden. Und jetzt ist das ja alles weg, alles weg. Das geht im Prinzip das ganze Jahr so. Es gibt dann so ein vereinzelte kleine Lichtblicke, aber es ist alles komplett weg. Und begonnen hat natürlich auch alles, so ehrlich muss man auch sein, mit diesen Querelen rund um das Publikum, ne? Diesen diversen Ausfällen, die es da einfach gab. Sagen wir so, das hat der Entwicklung nicht gut getan. Und ich glaube, es gibt auch bei Ricardo Pietrzko nicht so diese Einsicht, dass er wahrscheinlich auch einfach mal an sich arbeiten muss und da was ändern muss, weil ich nehme auch aktuell kein leistungsförderndes Umfeld wahr, um es mal so zu formulieren.
Ich lasse das mal so stehen und wir gehen weiter zu den deutschen Spielern, die noch in Runde 1 ausgeschieden sind, und zwar Daniel Klose 4-6 gegen Jitse van der Vaal, Pascal Ruprecht 1-6 gegen Damon Hatter, 76 Punkte im Schnitt, Tim Wolters 4-6 gegen Nick Kenny, Kai Gotthard 4-6 gegen Kellen Ritz, Franz Rötsch 3-6 gegen Owen Röloffs und René Adams 1-6 gegen Steve Lennon. Die drei Nachrücker würde ich da jetzt mal so ein bisschen ausklammern, auch wenn die sich natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft haben. Aber wer nachrückt, dem würde ich da jetzt nicht unbedingt das so groß ankreiden wollen. Aber einfach, es bleibt im Generellen die deutschen Chancen definitiv nicht genutzt.
So sieht's aus und im Prinzip waren wir jetzt auch schon beim Fazit angekommen. Ich denke, wir müssen konstatieren, die Riesenenttäuschung unter vielen Enttäuschungen ist Ricardo Pietrzko dieser Tage. Gleichzeitig wissen wir aber auch um das Potenzial, weil er es schon oft gezeigt hat, und hoffen da einfach auf Besserung. Und wir müssen auch da konstatieren, hätte er damals zum Beispiel das Finale nicht gewonnen bei seinem ET-Titel, ne? Der trägt ja noch, also der zählt ja jetzt gerade noch rein, ne? In so die Proto Order of Merit, ne? Dann wäre er da auch deutlich weiter hinten dran und dann hätte er de facto noch schwierigere Auslosungen und so, ne? Also dann käme auch das noch rein. Vielleicht würde das aber sogar helfen. Vielleicht ist es auch ein Problem für Ricardo Pietrezco, dass er bei den ETs gesetzt ist und dass er da irgendwie dann direkt einen Spieler hat, der mit Selbstvertrauen kommt, mit mehr Selbstvertrauen als er hat. Ne? Also vielleicht ist er auch genauso ein Kandidat, der irgendwann die Schiene wird gehen müssen wie Martin Schindler. Erstmal zwei Schritte zurück, um dann drei nach vorne zu machen. Aber das werden wir alles noch weiter verfolgen. Natürlich passabel, Florian Hempel erstmal preisgeldtechnisch mit zwei Erstrundensiegen, wenn du die holst, bist du unter den Deutschen schon sehr weit vorne mit dabei und Schindler und Clemens müssen sich jetzt nicht so viel vorwerfen lassen, das hatte ich eben gesagt, können aber auch nicht zufrieden sein. Bei den Österreichern, Mensur mit dem Viertelfinaleinzug bei seinem 250. Players Championship Turnier, zum ersten Mal in diesem Jahr überhaupt sein Board gewonnen. Damit schickt er sich an, doch wirklich vielleicht die Tourkarte halten zu können, denn aktuell wäre er bei der WM am Start und das ist der Schlüssel für den Erhalt der Tourkarte.
Ja, aber trotzdem muss da noch so gefühlt so ein klein bisschen mehr kommen. Also das ist schon nicht verkehrt. Die Anzeichen sind da, so wie man das auch an vielen Stellen wieder hört, will er ja auch immer noch und möchte sich noch bemühen. Aber es ist halt die Frage, kann er das auch so ein bisschen in der Konstanz konservieren? Also das ist eben, ja, die Sache, also es war sein 250. Players Championship Turnier, ebenfalls wie Josh Payne. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Menzo Suljovic und Josh Payne gleich viele Players Championship Turniere gespielt haben. Also für mich wirklich ein Wahnsinnsfakt. Aber du hast es gesagt, zum ersten Mal 2024 sein Board gewonnen. Das ist einfach, ja, das zeigt auch, dass bislang noch ein bisschen zu wenig kam.
Roby hatten wir auch schon angesprochen, zweimal das Aus gegen den Sieger. Am Ende steht da nur einmal ein gewonnenes Spiel, das war jetzt am zweiten Tag. Da hat er die zweite Runde dann erreicht, um gegen Doby rauszugehen. Und bei Stefan Belmont sind es jetzt zwei Erstrundenniederlagen, verliert am zweiten Tag gegen Dimitri Vandenberg. An dieser Stelle, wir haben ja die Major Races jetzt schon angesprochen. Ich würde sagen, ganz kurz können wir es machen. Schindler und Ricardo Pietrezco sind beim Grand Prix sicher dabei. Das ist jetzt nichts Neues. Menzies wird es erstmal schaffen. Also ich fasse jetzt nochmal kurz das zusammen, was wir jetzt im Prinzip auch aus diesen Pro-Tour-Turnieren mitgenommen haben und die Erkenntnisse bezogen auf die Major Races. Also Menzies, das wird gut gehen. Auch für Richie Adhouse, einen weiteren Debütanten, sieht es richtig gut aus mit dem Grand Prix. Joe Cullen muss jetzt überraschend etwas zittern. Der hat jetzt wenig gezeigt zuletzt. Dahinter Luke Woodhouse und James Wade auf den letzten Quali-Plätzen und Gabriel Clemens fehlen exakt 4.000 Pfund Stand jetzt auf James Wade. Gespielt werden bis zum Ende des Cuts noch 4 Players Championships und 4 European Tours. Bei der Weltmeisterschaft, da ist noch ein bisschen mehr zu gehen natürlich. Schindler und Clemens sicher gesetzt hier. Pietrezco muss um die Setzposition bangen, aber wenn er da rausrutschen sollte und wenn es so weitergeht, dann rutscht er raus, dann ist er zumindest über die Pro Tour immer noch qualifiziert. Florian Hempel hat da weiterhin gute Chancen, um es so zu formulieren. Über ihn sprechen wir gleich aber noch. Plötzlich auch eben auf einem WM-Startplatz einerseits Menzo Suljovic, andererseits aber auch ein Thibaut Tricol und etwas überrascht auch, wie erwähnt, Jeffrey Sparidans und auch, kann man auch mal nennen, Graham Hall, auch irgendwie ein Spieler, der selten auffällt, stand jetzt nicht dabei, das finde ich fast noch interessanter, Josse de Sousa, Kim Halbrechts, Simon Whitlock, Boris Kritzmer und Steve Beaton fehlen trotz Halbfinale noch 1250 Pfund, da geht es dann eben um ein würdiges Karriereende und zu guter Letzt die Players Championship Finals, sie unterstreichen die schlechte Leistungen der Deutschen bei den Players Championship Turnieren in diesem Jahr. Es sind nur drei Deutsche Stand jetzt qualifiziert und allesamt schwach qualifiziert, also relativ weit hinten im Ranking. Schindler, Hempel, Clemens. Price aktuell übrigens aber auch nur die 60, muss also zittern. Genauso Nathan Aspinall, der wäre aktuell gar nicht dabei und ich hatte angesprochen, Rob Cross, jetzt nochmal schwarz auf weiß, 7.500 Pfund fehlen ihm für die Quali an den PC Finals, also da ist jetzt richtig Druck drauf und da sollten ein bisschen weniger Urlaubstage jetzt die Maßgabe sein und zumindest muss er da jetzt mitspielen, er braucht da dringend Preisgeld. An dieser Stelle würde ich sagen, damit machen wir den Haken hinter diese zwei Tage und die Auswirkungen auf die Major Races. So ein bisschen sind die aber auch jetzt noch Thema, denn wir sprechen über das letzte European Tour Event in diesem Jahr.
Ja, wir bleiben top aktuell. Heute am Freitag hatten ja zwei Quali-Turniere und beginnen mit dem Tourcard-Holder-Qualifier für European Tour Event Nummer 13, die Czech Darts Open vom 18. bis 20. Oktober gespielt in Prag. Dort Martin Schindler an 12 gesetzt. Der musste nicht in den Qualifier, ebenso wie Ricardo Pietrezco. Der ist nämlich auch mit dabei, muss allerdings schon am Freitagabend ran, beziehungsweise am Freitag, nicht Freitagabend, streicht das bitte am Freitag ran. Und der Qualifier hat stattgefunden. Jetzt qualifiziert sind James Wade, Martin Lukman, Kellen Ritz, Kevin Dootz, Robert Owen, Jermaine Vatimena, Alan Suter, Nils Sonnefeld, Brad Claydon mit seinem Sieg im entscheidenden Spiel über Florian Hempel und die verpassten Matchstarts von Florian Hempel in diesem Spiel um die European Tour Quali, die kannst du gerade so noch an zwei Händen abzählen. Es waren nämlich 10 an der Zahl. Bei 5-4 Führung stellt sich Hempel mit einer 180 auf 4 Punkte Rest. Dann verpasst er 3 Matchstarts und im Decider hatte er dann wahrscheinlich nochmal 7 weitere Matchstarts. Das weiß man natürlich nicht ganz so genau. Kann er die nicht nutzen? Wäre wohl möglich eine Vorentscheidung gewesen im WM-Rennen. Jetzt bleibt's noch spannend, ist immerhin an Position 2 in der Nachrückerliste, aber ja, ich sag mal so, das wäre schon wichtig gewesen, einen dieser Darts zu nutzen.
Florian Hempel hatte an diesem Freitag einen tollen Touch, also der hat wirklich das Scoring richtig gut dabei gehabt, aber er hat einfach viel zu viele Doppel ausgelassen und vor allen Dingen natürlich in diesem entscheidenden Spiel, es geht da schon mal um saftiges Preisgeld und diese 1250 Pfund, die hätten ihm natürlich geholfen, gerade auch Brad Claydon als Gegner, also das ist mit Abstand der überraschendste Name, der hier durchgekommen ist, vielleicht noch neben Robert Owen, aber ja, besser kannst du ja eigentlich nicht ausgehen, ne? Und dann verlierst du so bitter, ja, schade für Florian Hempel.
Wen wir in dieser Liste natürlich nicht vergessen dürfen, ist noch ein weiterer deutscher Starter, der sich qualifiziert hat, und zwar Gabriel Clemens. Der hat sich im Decider durchgesetzt gegen Mario van den Buchrade und ist also auch dann im Oktober in Prag mit dabei.
Ja, und es war ein Gabriel Clemens Tag, was ihn dann letztendlich auch zum mit Abstand besten Deutschen in dieser Woche macht. Also, was waren es jetzt? 3. und 4. Runde bei den Players Championships, aber er wird vor allen Dingen sehr zufrieden sein mit dem Freitag. Also, er ist eher so ein Qualifier-Spieler, ne? Also, Gabriel Clemens hat es schon sehr, sehr häufig geschafft, über diesen Tourkarten-Qualifier zum Grand Slam zu kommen. Und er hat es jetzt eben nicht nur nach Prag geschafft, sondern auch nach Amsterdam. Die World Series Finals finden ja in 3 Wochen in Amsterdam statt. Turnier findet erstmals statt mit 32 statt 24 Teilnehmern, aber eben es wurden weiterhin nur 8 Quali-Plätze ausgespielt und die Quali haben heute geschafft, Gabriel Clemens im entscheidenden Spiel 6:0 gegen Richie Attaus, also der Attaus-Stern geht so ein bisschen unter gerade. Dann haben wir Cameron Menzies, na klar, der hat es auch geschafft mit seiner Wahnsinnsform, gewinnt gegen Andrew Gilding.
Ja, tut aber weh.
Tut weh, ja, tut genau, weh. Gewinnt nämlich gegen Gilding und das G in Gilding steht für GOAT, das wissen wir alle. War, glaube ich, 5-1 sogar vorne, wenn ich es jetzt richtig beobachtet habe, und stand da nah an den 110 Punkten Cameron Menzies. Am Ende wurde es nochmal spannend, aber 6-4 Sieg im entscheidenden Spiel gegen Gilding. Dirk van Dijvenbode wird sich sehr freuen, wird in Amsterdam ein Heimspiel haben, genauso Wessel Neimann, der gegen Florian Hempel gewann mit 6-4. Das hätte Hempel auch gewinnen können. Hempel war gut nach dem Sieg gegen Rock, auch viel Selbstvertrauen und hat es trotz dieses knapp verpassten Prag-Turniers dann wirklich geschafft, die Form rüber zu retten in diesen Qualifier. Aber gegen Neimann war Endstation und Wessel Neimann gewinnt dann gegen seinen Landsmann Danny van Treib nach 3:5 Rückstand das entscheidende Spiel, also hat es hier nach Amsterdam geschafft. Das gilt auch noch für ja, 2 weitere größere Namen oder größere Namen der jüngeren Vergangenheit mit Daryl Gurney und José de Sousa. Außerdem dabei Keane Barry, gewinnt etwas überraschend gegen Mike de Decker im entscheidenden Spiel, aber hatte hier auch eine super Tagesform. Und der mit Abstand kleinste Name, der es durch diesen Qualifier geschafft hat, Rhys Griffin aus Wales.
Ja, so lautet also das Teilnehmerfeld der Qualifikanten für die World Series Finals, die dann in Amsterdam gespielt werden. Aber neben diesen 8 Quali-Plätzen gibt es ja noch 24 weitere Spieler, die mit am Start sind. Denn in diesem Jahr wurde ja das Teilnehmerfeld angehoben auf 32 Spieler. Kevin, wer ist denn da sonst noch so am Start?
Also wir haben die Top 8 der World Series Rangliste gesetzt. Die werden dann natürlich eben nicht untereinander gelost werden, aber anders als in den Vorjahren, wo es ja ein 24er Teilnehmerfeld gab, haben sie jetzt trotzdem die gleiche Anzahl an Spielen, weil es keine Freilose mehr gibt, ne? Also das wird dann natürlich auch für die trotzdem ein langes Turnier. Also da hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Danach, neben diesen Top 8 der World Series Rangliste, die brauche ich jetzt nicht alle durchgehen, das sind die bekannten Namen, die wir auch von der Premier League kennen, mehr oder weniger, haben wir einen Damon Hatter, einen Nathan Aspinall, einen Stephen Bunting, die natürlich auch weite Teile der World Series mitgenommen haben, die aber da nicht so gut performt haben, dass sie sich in die Top 8 gespielt haben. Dann haben wir Rian van Veen, Danny Noppert, Raymond van Barneveld und Kevin Dootz. Die haben alle mindestens ein Spiel beim World Series Event in Den Bosch gewonnen. Boris Kritzmer hat einen Sieg geholt in Polen. Jeff Smith hat einen Sieg geholt in New York. Johan Engström hat einen Sieg geholt in Dänemark. Und Hau Pai Puha und Simon Whitlock, bei denen wird es jetzt ganz interessant. Also man ist hier streng nach Rangliste gegangen. Man hätte theoretisch aber auch sagen können, Jeremy Feck, der hat ja mehr Legs gegen Michael Smith in einem Spiel gewonnen, als Simon Whitlock in seinen beiden Spielen auf der World Series. Also da fällt mir alles aus dem Kopf raus. Simon Whitlock hat 2 Legs gewonnen. Ja, grandiose Leistung. Da stehe ich auf und klatsche. Und als Belohnung bekommt er hier einen geschenkten Startplatz in Amsterdam. Also da habe ich kein Verständnis für. Bei Hau Pai Puha bin ich noch gnädig. Da sage ich 2-mal knapp im Decider raus mit Matchstarts gegen Rob Cross. Aber Simon Whitlock, also wenn man vorgehabt hat, ihn sowieso zu nominieren, dann wäre ich sogar davon abgerückt nach den Auftritten, die er hatte. Also so wäre ich es dann angegangen als Mitarbeiter der PDC, der das zu entscheiden hat. Aber also das finde ich, das ist de facto eine Wildcard und finde ich nicht gut.
Es ist eine absolut kuriose Entscheidung und das dann noch zu verkaufen als jemand, der sich qualifiziert hat.
Ja,
also,
das ist ja
ich meine,
der Punkt.
Es gibt genügend andere Spieler auf der World Series, die mehr als 2 Legs gewonnen haben. Die haben nur ein Spiel gespielt. Simon Whitlock hatte eben das Glück, dass er als Galionsfigur des ozeanischen Dartsports bei beiden World Series Events dort unten mit dabei sein konnte. Hat dann grandios 2-mal mit 1-6 verloren. Ich glaube einmal gegen Damon Hatter, einmal gegen Peter Wright. Also schon mal das wirklich sehr, sehr stark. Steht dann dabei 2-10 Legs und hat sich dann aber zum Glück verdientermaßen noch qualifiziert, weil er war ja bei 2 Events dabei und er hat ja schließlich 2-mal in diesen Best of 11 Partien jeweils 1 Leg gewonnen und das ist dann natürlich schon stark, also 2 Legs, doch, das ist schon eine verdiente Qualifikation, muss man sagen.
Ja, Simon Whitlock ist einfach an dem richtigen Ort auf der Welt geboren, wo es eben weniger Dartspieler gibt, das war schon mal eine erste Bedingung, um hier die Quali zu schaffen, dann 2-mal jetzt nicht kurzfristig erkrankt, also 2-mal da noch Glück gehabt, dass er da dann auch antreten konnte. Dann
Glückwunsch auch noch von mir.
Grandiose 2 Leckgewinne und am Ende steht hier die Qualifikation. Ich verstehe auch nicht, weil es ist so völlig ohne Not. Dann hätte man doch eher sagen können, hier, wir lassen noch ein paar weitere Spieler über die große Order of Merit nachrücken. Man hat jetzt hier 4 Spieler sich darüber qualifizieren lassen. Das sind die besten nicht qualifizierten Spieler. Dave Chisnell, Johnny Clayton, Ross Smith und Chris Dobie. Was ich allerdings viel besser als alles andere gefunden hätte, wenn man einfach noch mehr Plätze in den Qualifier gegeben hätte. Da hätte ja dann Simon Whitlock auch eine faire Chance gehabt, Hau Pai Puha auch, und alles wäre gut gewesen. Aber so, ich denke, Matt Porter wird für alles eine Erklärung haben, alles schön und gut. Und es ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema bei der PDC, ne? Aber ja, am Ende wird es dann irgendwie so argumentiert nach dem Motto, ja, die hatten ja jetzt auch lange Flüge und dann muss man die dann jetzt hier nicht überstrapazieren. Aber Damon Hatter hat zum Glück den besten Gegenbeweis geliefert. Der hat schon 2 Tage zuvor richtig abgerissen. Also auch das wäre keine mögliche Verteidigungsstrategie. Aber wie gesagt, ne, es ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema und es wird jetzt nicht 34 Podcasts auf dieser Welt geben, die diesem Thema hier 5 Minuten widmen. Ich finde es nur trotzdem, dafür steht natürlich auch Checkout der Sport 1 Darts Podcast, dass man mal den Finger in die Wunde legt bei solchen Themen, die jetzt vielleicht nicht die Gazetten füllen, aber ja, ist doch gut, dass wir es mal angesprochen haben. Und Simon Whitlock, wir freuen uns natürlich alle darauf, wenn er dann in Amsterdam völlig durchgeht und am besten sich noch über Amsterdam dann irgendwie in den Grand Slam spielt. Also das wäre ja so lustig, wenn er da jetzt so einen Mega-Run hat.
Na, dann schauen wir mal, was da kommt. Ich finde es gut, dass wir es hier behandelt haben. Jetzt kann ich auch in Ruhe schlafen heute Abend und ich glaube, die Hörer auch. Dann zum beruhigt Schlafen gehört aber auch, dass wir hier jetzt Richtung Ende der Folge nochmal den Ausblick geben auf das, was denn jetzt in den nächsten Tagen kommen wird. Wir nehmen hier ja am Freitagabend auf. Kevin, wann geht dein Zug morgen früh nach Hildesheim?
8.29 Uhr oder so. Irgendwas mit 8 Uhr. Also es ist der klassische 8 Uhr Zug nach Hildesheim. Dann bin ich so gegen 10.18 Uhr da in Hildesheim, werde dann von den freundlichen Kollegen der PDC Europe eben abgeholt vom Bahnhof und dann schaue ich mir den Rest der Gruppenphase an und dann geht es so gegen 13.30 Uhr los mit dem Stream auf den Kanälen von Sport 1 der PDC Europe, aber natürlich auch auf den YouTube-Kanälen von PDC Europe und Sport 1 und zusammen werde ich kommentieren mit Max Mainz und das ist der Mann hinter dem Instagram-Kanal Darts Universe, also da wird dann sicherlich auch reichlich abgenördet. Ich freue mich schon, ist ja jetzt ein sehr wichtiger Turnierblock, schon der vorletzte im Rahmen der Next Gen.
Ja, definitiv. definitiv. Die Next-Gen-Events Nummer 15 und 16, auch für die Spieler bei uns aus dem Team iDartCoach nochmal sehr interessant. Also wenn man da drauf schaut, wir haben einige Spieler mit dabei, gerade auch für Leon und Patrick wird es natürlich interessant, um da die Position zu festigen, aber auch für Finn vielleicht da nochmal anzugreifen über die Jugendrangliste, schauen wir mal. Aber die Next Gen ist nicht das Einzige, was an diesem Wochenende stattfindet.
Wir haben noch die Nordamerika-Tour mit den Events 9 bis 11 am wunderschönen Austragungsort Niagara Falls. Es wird aber nicht draußen gespielt, keine Sorge, so heißt die Stadt einfach in der Nähe der Niagara-Fälle. Und dann haben wir noch die Nordic and Baltic Turniere 9 bis 10, die sind fast noch ein bisschen spannender. Auf Island wird nämlich dann entschieden, wer Nordic and Baltic bei der WM vertritt, denn es sind schon die letzten beiden Turniere der Turnierserie. Und statt jetzt liegen die beiden Schweden, Jeffrey de Graaf und Johan Engström vorne. Ja, aus Sicht der Nordic and Baltic Spieler wäre es eigentlich, oder aus dieser gesamten Dart-Szene wäre es eigentlich gut, wenn Jeffrey de Graaf gar nicht dabei ist und dann da noch irgendwie heroische zwei Spieler an ihm vorbeiziehen, weil de Graaf hätte ja die Quali eh sicher. Ne? Also ist ein bisschen blöd für die Region, weil im Prinzip wird jetzt so ein Platz verschenkt, dadurch, dass de Graaf auch jetzt mal einen tiefen Run ins Finale eines Proto-Events hatte, bräuchte er diesen Qualifikationsweg eigentlich nicht.
Naja, diesen einen Platz könnte man ja an Simon Whitlock geben mit einer Wildcard. Also das wäre ja vielleicht auch noch eine Option.
Also am Ende dieser Folge enden wir mit der Whitlock Wildcard und ich finde, das hat er völlig verdient. Also, Micha, für dich geht es ja jetzt erstmal zwei Wochen in ganz andere Gefilde. Ich weiß gar nicht wohin, aber auf jeden Fall nicht hier in diese Podcast-Aufnahmen. Mit der Whitlock Wildcard, mit der Forderung nach einer Whitlock Wildcard verabschiedest du dich nämlich jetzt erstmal.
Weißt du wirklich nicht, wo ich hinfahre? Nee. Ja, okay. Ja, ich fahre jetzt erstmal zwei Wochen in Urlaub, verabschiede mich hier natürlich auch von Checkout. Für mich geht's jetzt erstmal zwei Wochen nach Kuba.
Ah, Kuba, ich hatte es ganz vergessen. Ja, stimmt.
Du hast doch noch gesagt, dass ich dir die ganzen Zigarren da mitbringe. Ja, deswegen genau. Hast du doch schon gefragt.
Ja, jetzt könnte ich hier den Heuchel-Hilpers aus einer der ersten Folgen Stromberg.
Röchel-Hilpers? Nein, hast du Heuchel? Röchel, er heißt Röchel-Hilpers.
Stimmt.
Aber gut, lass uns damit die Folge beenden. Du wirst hier die Stellung halten, da bin ich ganz, ganz sicher und werde mir das dann natürlich bei 32 Grad und Sonne am Pool anhören, was hier bei der Next Gen passiert ist. Deswegen, ich freue mich da definitiv drauf. Ich bin dann in der Folge am 11.09. wieder da und bis dahin viel Spaß, ne?
Danke, viel Spaß auch dir, guten Flug und ja, wir melden uns dann rechtzeitig in dieser Kombination wieder in der World Series Finals Woche. Also es geht dann quasi mit Whitlock direkt weiter, da schließt sich doch der Kreis. Sehr schön.
Ja, zwei Wochen kein Whitlock, da bin ich dann auch raus und wenn es dann wieder ernst wird, dann bin ich am Start. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin. Ciao.
Ciao.